Willkommen zur vierten Staffel von Auf einen Ton, Musikschaffende im Gespräch. In der vergangenen Folge haben wir mit Theresa Romes gesprochen, die sich gleich vier Standbeine in der Kulturszene aufgebaut hat. Falls Sie die Folge mit Frau Romes noch nicht gehört haben, holen Sie das unbedingt nach. Sie war pickepacke voll mit guten und hilfreichen Tipps. Mein Name ist Laura Wachter und ich darf Sie als Moderatorin durch diese Folge begleiten. Markus Bellheim ist der Mann, mit dem ich heute spreche. Auch er ein Musikmensch mit vielen interessanten Facetten. Begeistert von der Musik des 20. Jahrhunderts, Pianist, Vermittler und Dozent. Ich wünsche uns allen viel Vergnügen bei diesem Gespräch. Herzlich willkommen, Markus Bellheim. Schön, dass Sie da sind.
Danke, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
Herr Bellheim, welche prägenden Erlebnisse haben Ihren Weg zur Musik des 20. Jahrhunderts denn bestimmt? Können Sie das ein bisschen erzählen?
Mein erster Zugang zur Musik lief eigentlich über die Improvisation. Ich habe immer schon, auch schon als Kind, wenn ich mich erinnere, gerne improvisiert. Ich habe zunächst Melodien nachgespielt oder Dinge, die ich irgendwo gehört habe, nachgespielt und mich dann irgendwann auch vom Nachspielen entfernt und frei improvisiert und Dinge ausprobiert, die ich dachte, die ich noch nie irgendwo gehört habe. Und eigentlich war diese Improvisation, das war so der erste Zugang auch zu einer neuen Musik, die sich sozusagen vom Kernrepertoire entfernt und hat meine Ohren geöffnet, auch meine Sinne sozusagen geweitet und mich neugierig gemacht, Musik zu entdecken, die sich etwas abseits des Kernrepertoires befindet.
Wenn Sie sagen, Sie haben das mit Improvisieren so für sich entdeckt, das ist ja auch was, da gehört schon Mut dazu, finde ich, sich ans Instrument zu setzen und einfach frei anzufangen zu spielen. Die meisten brauchen ja so ganz einen starken Rahmen. Können Sie sich das erklären, warum das bei Ihnen so ein Bedürfnis war oder woher dieser Impuls kam?
Also das kann ich nicht so richtig erklären. Also es ist, glaube ich, schon so, dass ich von Anfang an Freude gehabt habe, das Klavier auszuprobieren und einfach Klänge zu produzieren, die aus mir selbst kamen und die jetzt nicht irgendwo auf einem Notenblatt zu finden waren. Und das Klavier erkunden auch, die Klangwelt erkunden auch, Akkorde auszuprobieren, die ich nie irgendwo in einer Partitur gesehen habe, das hat mich eigentlich immer sehr gereizt.
Also wäre Ihr Ratschlag auch so ein bisschen, wenn jetzt Kinder anfangen, Klavier zu spielen, dass man das denen auch nahelegt oder mit denen zusammen vielleicht sogar improvisiert am Klavier?
Ja, das finde ich unglaublich wichtig und das ist ein Aspekt, den man gar nicht überbetonen kann. Also ich glaube, dass Improvisation im Anfängerunterricht eigentlich eine ganz entscheidende Rolle spielen soll und dass man Kinder, die sich mit einem Instrument zum ersten Mal beschäftigen, auch ermutigen soll, selbst das Instrument auszuprobieren, zu improvisieren, vielleicht auch zu komponieren. Das war vielleicht so ein zweiter Weg bei mir. Ich habe als Jugendlicher, also als junger Jugendlicher, so muss ich vielleicht sagen, auch probiert, selber zu komponieren. Und wenn man selber komponiert, dann versucht man automatisch sozusagen, man bringt sozusagen das, was man kennt an Literatur, also Musikliteratur sozusagen, das bildet so das Rückgrat und man versucht sich davon ein bisschen zu lösen. Man kommt natürlich immer wieder darauf zurück. Das heißt, zunächst ist das Komponieren auch vielleicht ein Imitieren von Bekanntem und dann versucht man aber auch natürlich so etwas Eigenes zu erfinden. Und meine Kompositionsversuche, ich muss wirklich sagen, Versuche, das ist alles jetzt, finde ich, nicht so toll geworden, dass es jetzt erwähnenswert wäre oder sowas. Also aber es war einfach so es waren wirklich, wirklich Versuche, mich musikalisch auszudrücken und das auch, was ich gefunden habe, niederzuschreiben in Partiturform. Diese Kompositionsversuche waren auch so ein Weg für mich zur zeitgenössischen Musik. Und jetzt, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ja, Improvisation ist ein ganz wichtiger Bestandteil aus meiner Sicht des Unterrichts mit Kindern und Jugendlichen. Sollte man unbedingt unglaublich stark fördern und betreiben.
Hat auch einen hohen Spaßfaktor, finde ich. Insofern ist es auch immer gut, es mit Kindern zu machen.
Richtig.
Sie haben 2000 den Messiaen-Wettbewerb gewonnen. Inwiefern hat das denn Ihre künstlerische Entwicklung beeinflusst? War das ein sehr starker Einschnitt für Sie oder hat Sie bestätigt?
Das war auf jeden Fall ein ganz starker Einschnitt, weil ich durch den Gewinn des Wettbewerbs plötzlich ganz viel gespielt habe. Es gab dann verschiedene Konzertangebote, die ich dann bekam in der Folge. Und dann war dieses auf der Bühne stehen und nach außen gehen und das, was einen treibt, dem Publikum also zeigen und das Publikum versuchen anzustecken mit der eigenen Begeisterung, das war dann sehr im Fokus und es war schon ein gewaltiger Schritt damals.
Weil Es ist ja so, wenn man mit Musikerinnen und Musikern spricht, Wettbewerbe sind ja auch was unheimlich Stressiges. Also das setzt einen ja auch sehr unter Druck. Aber trotzdem, wenn Sie das so erzählen, es ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges Werkzeug, um einfach auch Karrieren zu beschleunigen, Dinge weiterzubringen.
Genau, also so habe ich das auch empfunden. Und man muss natürlich sozusagen, man muss dann weiter aktiv bleiben. Also man darf nicht stehen bleiben oder sowas, sondern man muss sich, also repertoiremäßig, aber auch was die Art der Bühnenperformance betrifft, muss man versuchen, weiterzukommen. Das finde ich eigentlich auch so ein ganz wichtiges Ziel, dass man als Musiker immer versucht, gerade was das Repertoire betrifft, sich neue Wege zu erschließen.
Ja, also auch da frei zu bleiben im Kopf.
Genau,
bei
absolut.
Der Improvisation.
Absolut richtig, ja, genau. Ja.
Sie spielen vor allem Werke aus der Zeit von 1950 bis 2000, so ungefähr, haben Sie mir im Vorgespräch gesagt. Welche Komponisten oder Komponistinnen haben Sie denn dabei besonders beeinflusst und geprägt?
Natürlich spielt Messiaen so eine ganz zentrale Rolle für mich. Das war auch definitiv der Komponist, mit dem ich mich im Studium am meisten beschäftigt habe. Ich habe sein gesamtes Werk für Klavier Solo gespielt. Und ich habe da vielleicht einen ganz, ganz individuellen und persönlichen Zugang. Das hat sehr viel mit der Farbigkeit seiner Musik zu tun, mit ja einer bestimmten Atmosphäre, die ich eigentlich nur bei Messiaen finde und die mich eigentlich immer noch total rührt und auch so wirklich begeistert. Also das ist eine Musikwelt, die ich einfach sehr, sehr liebe. Ja, und ich habe mich dann aber nachher mit sehr viel Musik der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts beschäftigt. Ein Komponist, den ich erst vor kurzem für mich entdeckt habe, ist der Kanadier Claude Vivier. Mhm. Der hat ein relativ schmales Klavier-Oeuvre geschrieben, besteht eigentlich nur aus zwei Werken, aus einem Werk, das heißt Piano Forte von 1975 und ein zweites Werk, das heißt Shiraz nach einer Stadt in Iran von 1977. Und das ist eine, finde ich, der interessantesten Komponistenpersönlichkeiten der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und eine Musiksprache, die auch so eine ganz eigene Signatur trägt und eine Musik, die einen wirklich auch so in Bann zieht und mich auch eigentlich gar nicht mehr loslässt.
Aber das finde ich sehr spannend. Vielleicht können Sie das ein bisschen noch mehr erklären, weil ich stelle mir so vor, die klassischen Sachen wie Beethoven, Mozart, so das bekommt man ja einfach so mit. Aber es gibt ja ganz viele Werke aus der zeitgenössischen Musik, die spielt einem jetzt erstmal keiner vor. Wie kommt denn dieser Moment oder dieser Funke, wo hört man dieses Werk? Ist man in einem Konzert oder hört man sich eine CD an? Wie hat das stattgefunden?
Ja, das ist so im Einzelnen weiß ich das da manchmal auch gar nicht, wie so ein erster Kontakt dann zustande kommt. Es sind oft dann einfach Empfehlungen auch von Kolleginnen, Kollegen oder dass man so einen Namen einfach mal hört. Vielleicht auch, dass man ein Werk im Konzert hört und irgendwie eigenartig berührt ist und denkt, Mensch, das ist, da möchte ich gerne mehr kennenlernen. Und es ist oft natürlich mit dem Internet, man kann einfach sich ganz frei auf die Suche begeben und einfach mal erkunden, was gibt es eigentlich für Musik in den letzten irgendwie 50 Jahren und stößt da auch auf ganz interessante Dinge, wie ich finde. Ich glaube, entscheidend ist, dass man es für möglich hält, dass es jenseits der etwas ausgetretenen Pfade etwas gibt, also links und rechts, was ganz toll ist und was man, also wo man vielleicht ein bisschen so einen kleinen Umweg gehen muss, um das zu entdecken, aber was dann eine unglaubliche Kraft entfaltet. Und ich rege meine Studierenden auch an, sich bewusst ein Repertoire auszusuchen, was ein bisschen abseits liegt und sozusagen sich neue Werke zu erschließen, die ich also vielleicht auch selber gar nicht kenne. Einfach sozusagen mit einem offenen Visier loszugehen und Musikwerke für sich zu entdecken, die noch niemand entdeckt hat.
Ja. Also da auch ein Abenteurer zu sein. Ich habe das Gefühl, aus Gesprächen mit anderen Leuten, dass manchmal auch die so ein bisschen zurückschrecken vor der zeitgenössischen Musik, weil sie als oft sehr überkomplex und fast unspielbar in manchen Bereichen gilt. Wie gehen Sie denn da als Interpret damit um?
Ja, also diesen Aspekt der Komplexität, den gibt es natürlich auch in der Musik des 20. Jahrhunderts, aber beileibe nicht nur. Also das ist eine bestimmte Das ist ein irgendwie Phänomen, das taucht bisweilen auf, aber das ist jetzt nicht besonders charakteristisch für die Musik des 20. Jahrhunderts. Mhm. Ja, die Komplexität gibt es in der Musik immer und in jeder Zeit und auch Fragen sozusagen, die Interpretinnen und Interpreten an die Grenzen des Möglichen oder des für möglich Gehaltenen führen. Das gibt es, das gab es und gibt es immer. Ich glaube, wichtig ist, dass man so eine Berührungsangst mit neuen Klängen überwindet, dass man Lust hat, einfach Stücke zu spielen und zu hören, sich mit ihnen zu beschäftigen, die anders klingen als das, was man gewohnt ist, also zu hören. Das ist, da kommen wir auf diesen ersten Punkt wieder zurück. Ich finde es ganz wichtig, dass man als Interpretin, Interpret eben diese Offenheit behält und dass man immer auch nach dem sucht, was man noch nicht kennt, ja, und dass man auch Schönheit sozusagen jenseits des Bekannten sucht.
Ich finde das auch, ich kann es total unterstreichen. Ich singe in einem Chor und wir haben jetzt gerade so ein Stück von dem finnischen Komponisten El Hamo einstudiert. Und am Anfang dachten wir uns wirklich so, was ist das? Es sind nur Silben. Es ist auch wirklich schräg an manchen Stellen. Also ich schräg sage ich jetzt wirklich als, ich finde es schön, aber es ist halt für die nicht geschulten Ohren erstmal ein bisschen abgefahrener als andere Stücke. Und das macht uns so einen Spaß, weil das bringt so viel Humor auch mit rein einfach. Und deswegen, ja, also da die Offenheit, das hilft auf jeden Fall.
Genau.
Gibt es denn aus Ihrer Sicht eine besondere Herangehensweise an die Musik des 20. Jahrhunderts jetzt im Vergleich mit jetzt Klassik oder Romantik zum Beispiel?
Vielleicht nur insofern, dass man in der Regel in der Musik des 20. Jahrhunderts sozusagen weniger, man hat eine geringere Rezeptionstradition, mit der man konfrontiert ist. Das heißt, wenn ich eine Sonate von Mozart spiele, dann muss ich auch so ein bisschen zur Kenntnis nehmen, wie die Mozart-Sonate interpretiert wurde in der Vergangenheit. Da muss ich etwas wissen über Referenzaufnahmen, über darüber, wie man als Interpretin damit umgehen kann. Im Repertoire des 20. Jahrhunderts gibt es möglicherweise keine Referenzaufnahmen, wenn es jetzt sehr, sehr unbekannte Stücke sind. In jedem Fall gibt es nicht das Ausmaß an Referenzaufnahmen. Und das ist schon ein Unterschied, weil dadurch, dass es weniger Referenzaufnahmen gibt, der eigenen Beschäftigung mit der Musik eine höhere Bedeutung zukommt und vielleicht auch sozusagen der Spielraum der Interpretation etwas größer ist, jedenfalls gefühlt. Ich würde sagen, dass der Spielraum immer relativ groß ist, aber man fühlt sich doch eigentlich freier. Also das ist eigentlich positiv zu verstehen, dass man nicht sozusagen mit der Bürde von 50 verschiedenen Einspielungen konfrontiert
Man kämpft quasi nicht an die ganze Zeit gegen irgendwas, was es schon gab. Ja,
genau.
Das kann ich gut nachvollziehen. So ein bisschen, ich sehe gerade so ein Schneefeld vor mir, wo man so die ersten Fußstapfen reinmacht.
So ist es, genau.
Ja, ich musste ein bisschen schmunzeln, weil ich komme jetzt eher aus der Jazzmusik und bin auch eher so von Popkultur geprägt und habe gelesen, dass es eine Turangalila-Symphonie von Olivier Messiaen gibt, die sie auch gespielt haben schon. Und ich kenne den Namen Turangalila aus Futurama, was eine Comicserie ist. Das ist von Matt Groening, der auch die Simpsons gemacht hat. Und da gibt es eine Kommandante, also eine Frau auf dem Raumschiff, die heißt Turangalila. Und ich habe jetzt wirklich überlegt, ob der vielleicht Olivier Messiaen-Fan ist oder woher diese Namensverbindung kommt. Aber ich konnte es noch nicht rausfinden. Fand ich irgendwie witzig.
Oh, das ist total interessant. Ja. Also da müssen wir nachher nochmal drüber sprechen. Da schaue ich mir nochmal an. Bin mir ganz sicher, dass der direkt Bezug nimmt auf das.
Ich glaube auch, weil das kann eigentlich kein Zufall sein. Also es ist ein bisschen anders geschrieben, aber offensichtlich genau der Name. Und dann dachte ich, das kann kein Zufall sein.
Wunderbar.
Ja, Sie sind Professor und inzwischen auch in der Hochschulleitung tätig. Welche Verantwortung sehen Sie denn noch in der Vermittlung der Musik des 20. Jahrhunderts an Ihre Studierenden?
Eigentlich genau das, was ich zu Anfang gesagt habe. Also ich finde es wichtig, dass Studierende animiert werden, sich mit dem Repertoire ab 1945 zu beschäftigen, ganz aktiv. Und dass sie animiert werden, zu experimentieren. Auch zu experimentieren übrigens, was das Spiel am Klavier betrifft. Also man kann ja auch im Instrument spielen. Man kann die Saiten zupfen, man kann die Saiten präparieren. Dabei entstehen auch total interessante Klänge und man kann tolle Sachen machen mit dem Pedal. Und wenn man das schafft, das zu vermitteln an die irgendwie Studierenden, finde ich, ist sehr viel erreicht. Und ich versuche das natürlich.
Ja, Sie haben ja auch schon im Vorgespräch erzählt, dass Sie auch sehr großen Wert darauf legen, auf die Vermittlung, die dann stattfindet. Also, dass Sie versuchen, das auch beizubringen. Wie kommuniziere ich da mit dem Publikum? Das fand ich einen sehr spannenden Aspekt. Können Sie das noch ein bisschen ausführen?
Ich glaube, das spielt tatsächlich, wenn man in der zeitgenössischen Musik unterwegs ist, eine ganz besonders große Rolle, dass man als Interpret, Interpretin über sein Musikmachen reden kann vor dem Publikum. Und dass man das Publikum auch verbal sozusagen, dass man dem eine Ahnung davon geben kann, was das bedeutet, dieser Umgang mit zeitgenössischer Musik. Und dass man vielleicht die Dinge, die durch das bloße Hören der Musik nicht sofort sich vermitteln, verbal rüberzubringen. Das ist ja so ein Format, das also Lecture Recital, dass man als Spieler sozusagen das Werk kommentiert, dass man sagt, wie man es erarbeitet hat und das eben vor dem Publikum, dem man das Werk auch nachher als ganzes konzertant präsentiert. Und meiner Meinung nach ist das für Musik des 20. Jahrhunderts besonders wichtig, und zwar auch aus dem Grund, weil es vielleicht weniger Referenz Aufnahmen gibt, weil das Werk jetzt nicht so bekannt ist, weil wir nicht damit rechnen können, dass das Publikum schon sehr viel weiß über die Musik, ja, oder über die irgendwie Stilistik. Und dann ist es gut, wenn die Interpretin, der Interpret da wirklich vermittelnd tätig ist.
Mhm. Das heißt, es werden Dinge erklärt, eher am Anfang oder mittendrin, oder wie kann man sich das vorstellen?
Das kann man so oder so machen. Also ich habe selber beides eigentlich gemacht und erlebt, und es ist ein bisschen geschmackssam. Man kann auch, was ich auch ganz schön finde, ist, dass man das Werk erstmal spielt. Dann macht man so einen Blog, wo man etwas erzählt zu der Musik und zu der Arbeit, zu der Beschäftigung mit dem Werk. Und am Ende spielt man das Werk nochmal als Ganzes. Also dann ist es so eingerahmt. Das finde ich am besten, weil das Publikum dann so ein Vorher-Nachher Erlebnis hat, ja. Und in der Regel passiert es dann, dass dann Leute kommen und dann sagen, Mensch, beim zweiten Mal hat es völlig anders gewirkt, ja. Und das finde ich immer toll. Es ist auch für das Publikum toll.
Das glaube ich sofort, weil natürlich mit mehr Verständnis dann für eine Musik, da hört man einfach auch an. Das ist bei einem Kunstwerk, bei einer Malerei auch so. Wenn man ein bisschen mehr weiß zu jemandem, dann sieht man auch ein Bild ganz anders.
Genau. Ja.
Ist es denn so, weil ich finde, das ist ein total spannendes Format, diese Lecture Recitals, ist es auch so, dass Leute da Fragen stellen können? Also ist es auch offen oder erzählt da nur jemand etwas?
Das hängt immer ganz davon ab. Also man ist da, das hängt ein bisschen davon ab, sozusagen, was der Veranstalter auch vorgibt oder ob das jetzt ein Format ist, was schon eingespielt ist oder noch nicht. Das hängt von der Saal- oder Bühnensituation ab. Ich finde es eigentlich besonders schön, wenn das Publikum auch selber aktiv werden kann, zum Beispiel in Form von Rückfragen, ja, oder wenn das Publikum selbst sogar. Das mag ich am allerliebsten, wenn das Publikum ganz nah ans Instrument kommen kann, ja. Dann ist auch so ein Perspektivwechsel, dass man bestimmte Dinge mal aus der Nähe sieht. Sei es die Partitur, sei es wie man dann am Klavier agiert, ja. Das ist ja auch aus der Nähe betrachtet, sieht das nochmal ganz anders aus als aus dem Publikum, aus der Ferne eben betrachtet. Und also das ist für mich eigentlich, das ist das Ideal, dass man da auch nochmal so ein Zoom sozusagen vornimmt, dass das Publikum ganz nah rankommt und auch selber einbezogen wird.
Ja, da ist man fast Teil des Prozesses, ja, am Ende des Tages. Ja, das
genau
ist eigentlich
so ist
sehr
es.
Spannend. Ja,
genau.
Ja, cool. Das muss ich mir unbedingt auch mal ansehen. Das klingt sehr spannend. Wenn Sie jetzt Studierende haben, die da eher so ein bisschen skeptisch sind oder eher vielleicht ein bisschen zurückhaltend, was diese Art der Kompositionen angehen, was sind denn so Ihre Tricks oder wie versuchen Sie denen das noch schmackhaft zu machen?
Ja, also es ist jetzt nicht so, dass mir das immer perfekt gelingt, glaube ich. Also ich gebe mein Bestes, aber manchmal geht's eben auch besser, manchmal geht's weniger gut. Also am besten funktioniert es eigentlich wirklich, wenn man irgendeinen klanglichen Moment findet, der so interessant ist, dass er dazu führt, dass sich jemand wirklich für ein Stück oder für eine Kompositionspersönlichkeit beschäftigt. Also ich mache das ganz oft so, dass ich aus einem bestimmten Werk dann einzelne Klänge vorspiele und versuche, die so schön zu spielen, dass ich Interesse wecke. Und also mehr als Interesse, sondern so eine so eine Faszination vielleicht für bestimmte Klangmomente. Also das ist wahrscheinlich das Wirkungsvollste. Also es geht ja einfach viel wirklich über das direkte klangliche Erleben. Mhm. Und natürlich ist die Voraussetzung immer, dass die Ohren offen sind. Also dass der Klang, dass man den an sich ranlässt. Ja, aber so würde ich vielleicht sagen.
Ja, ich war gestern im Kino und da war die Filmmusik, die ist so an die Nerven gegangen, die war so genial eingesetzt. Also man war so richtig so auf der Stuhlkante gesessen durch diese Musik, durch den Musikeinsatz, dass ich dann auch sofort dieses Bedürfnis hatte, mich genauer damit auseinanderzusetzen. Und ich will unbedingt nachlesen, wer das geschrieben hat und so, weil ich das so spannend fand, wie das verwendet wurde. Und deswegen, ja, das sind so diese einzelnen Momente, die einen auf einmal so reinziehen, wo man denkt, oh, das will ich wissen. Wer hat das geschrieben? Ja. Warum packt mich das so in dem Moment? Ja. Ja. Sie haben auch gesagt, Sie finden es schön, wenn man sich so ein bisschen von dem kanonisierten Repertoire in der Klassik lösen kann, dass das zwar Teil ist, natürlich, wenn man was lernt, man muss diese Stücke irgendwie kennenlernen und auch können, aber dass es so schön ist, auch da Entdecker zu werden, so wie Sie es ja vorhin auch erläutert haben. Könnte da die Hochschule oder die Hochschulen, könnten die da noch mehr machen oder wird da schon viel gemacht? Was ist Ihr Gefühl?
Ja, das ist ein schwieriges Thema, weil natürlich Institutionen immer tendenziell dazu neigen, sozusagen Kanonbildung eher stark zu betreiben. Also je mehr Musik institutionalisiert wird, umso mehr droht ein starrer Kanon zu entstehen. Ja? Mhm. Gleichzeitig ist es, denke ich, Aufgabe der Musikhochschulen und ich denke auch, das ist sehr bewusst und dass diese Aufgabe nehmen die Musikhochschulen auch wahr, eine kanonische Verkrustung aufzubrechen.
Ja.
Und Sie haben das genau richtig gesagt, das Kernrepertoire muss man kennen, weil man daran, glaube ich, nicht wirklich vorbeikommt. Aber man muss irgendwie sozusagen dafür sensibilisiert werden, dass es auch im 18., 19. Jahrhundert, natürlich davor auch, ja, aber ich rede jetzt von den Epochen, die sozusagen für das Klavier besonders relevant sind, 18. bis 19. Jahrhundert, dass es jenseits der großen Namen ganz viel Literatur zu entdecken gibt, die eben möglicherweise auch noch gar nicht entdeckt ist, aber auch sozusagen weniger, auch Literatur, die weniger gespielt wird, die aber unglaublich viel tolle Dinge in sich trägt. Und das gehört vielleicht auch ein bisschen dazu, was ich versuche, meinen Studierenden zu vermitteln, dass sie sich zum Beispiel in der Epoche der Romantik einfach mal versuchen, so ein Werk zu suchen, vielleicht von einer Persönlichkeit komponiert, die jetzt nicht Brahms, Chopin oder Liszt ist, ja, und da ein bisschen einfach jenseits des Bekannten einfach zu schauen. Und das Erstaunliche ist, das Repertoire für Klavier ist so unendlich groß und so unendlich wirklich, wirklich gehaltvoll, dass man da wirklich sehr viel findet. Das ist wahnsinnig heilsam, sozusagen Dinge zu entdecken, die nicht überall gespielt werden.
Mhm. Ich finde auch gar nicht so einen unwichtigen Aspekt dabei. Ich meine, es gibt einfach sehr, sehr viele Künstlerinnen und Künstler. Und wenn man sich ein Gebiet erschafft, in dem man der Experte, die Expertin ist, ist es ja auch schlau auf eine Art, weil man natürlich sich viel mehr unterscheiden kann von der Konkurrenz am Ende des Tages. Weil wenn ich eben Pianist oder Pianistin bin, die eben auch Beethoven spielt, dann konkurriere ich mit sehr, sehr vielen Menschen. Wenn ich aber sage, okay, ich habe einen Komponisten, eine Komponistin für mich entdeckt und da bin ich die absolute Expertin, das macht einen Unterschied, glaube ich.
Ja, genau so ist es. Und das ist auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, sozusagen auf der Suche nach der eigenen Künstlerpersönlichkeit, dass man etwas für sich entdeckt, was einen dann auch ununterscheidbar macht. Mhm. Nein, eben, jetzt habe ich es wieder falsch gesagt, das einen unterscheidbar macht. Genau.
Ja, genau. Immer wenn man sich so ein Spezialgebiet erschließen möchte, wenn wir jetzt da gerade drüber sprechen, dann sind, finde ich, Netzwerke und Gleichgesinnte total wichtig. Also Leute, mit denen man sich darüber austauschen kann, mit denen man Tipps tauschen kann, sagen kann, hast du schon gehört oder ist das nicht der Hammer und ich habe die Komposition. Ja. Was sind da so Ihre Erfahrungen damit? Mit so Netzwerke bilden, sich auszutauschen.
Das ist auf jeden Fall unglaublich wichtig. Also ich habe selbst wahrscheinlich damit zu spät begonnen, das so zu pflegen. Das habe ich eigentlich erst wie wichtig Netzwerke sind und wie wichtig gleichgesinnte Personen sind oder sag ich mal Personen, die mit denen man bestimmte Erfahrungen teilt, wurde mir wahrscheinlich erst so nach meinem Studium wirklich bewusst, aber das halte ich für einen ganz entscheidenden Aspekt. Also gerade in dieser lauten Welt, die einen immer so ablenkt und so einen immer aus der Mitte bringt und manchmal auch wirklich wegbringt von bestimmten guten Gedanken, die man hat. Ich finde es ganz wichtig, dass man sich wirklich zusammentut mit Leuten, die sich für dieselben Dinge erwärmen und die an denselben Dingen sozusagen hängen wie man selbst. Und das ist definitiv auch auf dem Weg zur Selbstwerdung als Künstler ist das ein ganz, ganz wichtiger Teil und ein ganz wichtiger Aspekt.
Ich habe das gerade bei Musik anhören auch immer als enormes Glücksgefühl empfunden, wenn man Leute gefunden hat, die dasselbe spüren in dem Moment wie man oder die auch so begeistert sind von irgendeinem Stück. Und dann, das ist einfach so ein was Verbindendes auf einem ganz tiefen, auf einer ganz tiefen Ebene und die einen dann auch so weiterträgt, finde ich. Weil dann bleibt man dabei, dann bleibt die Euphorie, dann möchte man weitermachen, dann möchte man sich vertiefen in diese Gebiete, in die Genres. Und deswegen, also ich fand das auch immer sehr, sehr wichtig, diese Netzwerke zu bilden.
Ja, absolut.
Der Tonkünstlerverband ist ja auch so ein Netzwerk, wo sich Leute finden, wo Kurse stattfinden. Haben Sie da auch noch, sage ich jetzt mal, Gebiete, wo Sie sagen, ja, da kann man sich besonders gut treffen oder da irgendwie einen Tipp, wo können Studierende da noch hingehen? Was würden Sie noch machen, wenn man da gerade dabei ist, seine Karriere aufzubauen?
Innerhalb des Tonkünstlerverbandes?
Ja,
oder?
Und auch sonst. Also Tonkünstlerverband und auch vielleicht auch aus Ihrer persönlichen Erfahrung noch, was Ihnen besonders geholfen hat.
Ich bin schon sehr lange auch selber Mitglied im Tonkünstlerverband. Ich glaube, seit den frühen 90er Jahren und habe tatsächlich relativ viele Netzwerke auch über Aktivitäten des Tonkünstlerverbandes aufgebaut. Das sind jetzt allerdings keine Netzwerke, die sozusagen innerhalb der Institution Tonkünstlerverband stattgefunden haben. Aber der Tonkünstlerverband ist auf jeden Fall so eine Klammer, auch eine Gelegenheit, mit Leuten in Kontakt zu kommen, die sich für ähnliche musikalische Felder begeistern wie man selbst. Und diese Netzwerke fanden dann allerdings meistens so außerhalb dieser Institutionen statt, ja. Und was ja stattfindet auf jeden Fall und was ja auch vom Tonkünstlerverband sehr unterstützt wird, ist dieser Fokus auch auf zeitgenössischer Musik im Wettbewerb Jugend musiziert. Auch die bewusste Einbeziehung des Themas zeitgenössischer Musik, das ist ja ein Interesse auch des Tonkünstlerverbandes. Und das finde ich natürlich ganz, ganz toll. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass eine solche Institution sich des Themas nicht nur annimmt, sondern das Thema wirklich hochhält und im Allgemeinen irgendwie Bewusstsein.
Ja. Wenn ich richtig informiert bin, Sie geben ja auch dann Meisterkurse zum Beispiel, gerade bei der Nachwuchsförderung, ist ja auch ein total wichtiger Aspekt, finde ich, dass man da nochmal sich engagiert und Leute da weiterbringt.
Absolut, genau.
Ja, ja.
Absolut.
Das heißt, einfach, ja, auch ein Verband wie der Tonkünstlerverband ist eine Plattform, wo man Menschen trifft, wo man sich verbinden kann, wo man, wie Sie es gerade erzählt haben, wo sich vielleicht dann Netzwerke daraus ergeben, wo man Kurse machen kann, sich weiterbilden. Insofern natürlich eine gute Möglichkeit, einfach, ja, Verbindungen einzugehen.
Genau, so ist es. Und diese Nachwuchsförderung und dieser Aspekt der Weiterbildung, und der spielt natürlich im Tonkünstlerverband eine ganz entscheidende Rolle. Und das ist genauso, wie Sie sagen, also das freut mich sehr, dass ich da gelegentlich auch gefragt werde, einen Meisterkurs zu machen. Und ich mache das sehr gerne. Und es ist mir extrem wichtig, dass wir da im Kontakt bleiben mit der nächsten Generation.
Schön. Ja, da sind wir am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie uns hier besucht haben im kleinen Podcast-Studio.
Sehr gerne. Das war mir ein sehr großes Vergnügen und ich finde das eine ganz tolle Reihe. Ich habe einige Folgen auch selber gehört und bin wirklich, wirklich begeistert. Ich habe ganz viel gelernt über diese Reihe.
Das freut mich sehr. Freut uns sehr. Dankeschön.
Danke.
Dann hoffe ich, dass es Ihnen, liebe Zuhörer, auch Spaß gemacht hat, wieder dabei zu sein. Und ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Und wie immer, vielen Dank für den guten Ton an Jan Reinelt. Wir hoffen, dass Ihnen die Folge gefallen hat. Lassen Sie uns gerne Ihr ehrliches Feedback da. Sie erreichen uns per E-Mail sowie über Instagram und Facebook. Weitere Informationen dazu finden Sie in den Shownotes sowie in der Beschreibung der Folge. Wenn Ihnen gefällt, was wir hier machen und Sie mehr davon hören und sehen möchten, abonnieren Sie doch unseren Kanal und empfehlen Sie uns gerne an Bekannte und FreundInnen weiter.